Willkommen zum Digitale Gründer Podcast. Mein Name ist Simon Frey und mein heutiger Gast ist Simon Stemplinger. Ja, da könnt ihr euch schon vorstellen, wie was für E-Mails wir immer hin und her geschrieben haben im Vorfeld. War dann wie, hi Simon, ciao Simon. Irgendwie war es natürlich lustig, da mit dem Namen zu einer Namenspartnerschaft. Ihr werdet aber an der Stimme den Unterschied merken, wer von uns beiden gerade am Sprechen ist. Simon ist CTO, Chief Technical Officer von Leafery, einem Logistik-Startup, Logistikdienstleister. Also wenn ihr was bestellt, dass es dann wirklich irgendwie sagt, hey, es soll heute um 3 Uhr ankommen, dann perfekt um 3 Uhr 1 klingelt dann bei euch irgendwie der Lieferant an der Tür und kann euch euer erwartetes Paket übergeben. Da ist natürlich super viel Software auch im Hintergrund damit beschäftigt, dass diese Dienstleistung zustande kommt und diese Produkte bei euch ankommen. Tolle Anekdoten währenddessen auch, was da irgendwie auch an Fehlern schon aufgekommen sind, wie sich die im richtigen Leben dann auswirken. Und damit möchte ich gerne die Folge starten. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit dem Interview mit Simon Stemplinger. Simon, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei dir sein darf, dass du mich eingeladen hast, dass wir jetzt hier uns irgendwie Zeit nehmen, über dich und Leafery zu sprechen. Du bist bei Leafery CTO, was man irgendwie Chief Technical Officer, Geschäftsführer in der technischen Leitung. Aber du hast noch die Möglichkeit, du kommst noch viel zu programmieren, weil du meinst zu lernen, coden.
Ja, viel wäre übertrieben. Also eigentlich kaum noch, wenn ich ehrlich bin. Aber hier oder da juckt es mich noch und dann setze ich mich nochmal hin oder probiere was aus. Oder ich probiere auch viel, also ich mache eher so explorative Dinge. Also ich gucke rum, was wären vielleicht noch Tools, was wären vielleicht Technologien, die für uns interessant wären und spiele mit denen mal rum, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und mache dann vielleicht bei der Einführung oder bei den ersten Schritten mit. Aber groß zum Coden komme ich leider nicht mehr.
Also neue Sachen, wir erkennen dann auch, wissen, was du dann auch deinen Kollegen und Mitarbeitern sagen kannst, auf was ihr irgendwie raus wollt. Also du kommst aus dem technischen Bereich, du hast Informatik studiert, damals noch auf Diplom in München. Wie bist du überhaupt aufs Programmieren, aufs Coden, auf das ich möchte jetzt Informatik studieren gekommen? Gab es damals irgendwie so ein Schlüsselerlebnis an der Kindheit, dass du irgendwie, ja, du hast irgendwie Pac-Man auseinandergenommen und dann?
Also nicht unbedingt ein Schlüsselerlebnis, aber mit dem Computer rumzuspielen war ein großes Hobby als Teenager. Und ich hatte so das Bedürfnis, da einfach mehr zu lernen und tiefer einzusteigen. Und ich konnte mir sehr gut vorstellen, das auch als Beruf zu machen. Mhm. Und so bin ich in die Informatik gekommen. Also ich bin ins Informatikstudium gekommen, um im Studium programmieren zu lernen. Ich war dann erstmal ein bisschen enttäuscht, dass es nicht so war. Also in der Informatikstudium an der TU München war relativ theoretisch. Und ich musste dann quasi das Programmieren eher so neben dem Studium im Job lernen. Und ja, so bin ich dazugekommen. Mir macht das Basteln und das Dinge bauen einfach Spaß. Also ja, Produkt bauen, also so wie die Weiterführung des mit Lego-Bauens als Erwachsener ist. Das ist der Reiz an Softwareentwicklung für mich.
Ja, das finde ich auch so eine faszinierende Sache, dass man einfach irgendwie auch alleine als Person von Null was erschaffen kann. Also man kann jetzt nicht irgendwie sich entscheiden, ich baue jetzt ein Auto, weil irgendwie ein Auto halt irgendwie, da brauchst du so viele Geräte und so dafür, weil in der Informatik hast du irgendwie immer die Möglichkeit, dass du dich da selber irgendwie weiterentwickelst und selber irgendwie Sachen findest. Du bist dann quasi bis zum Studium gekommen und du hast gemeint, du hast währenddessen schon gearbeitet. Wo warst du denn da? Wo hast du dich währenddessen weitergebildet und warst du da Vollzeit, Werkstatt und?
Ja, ich habe angefangen während dem Studium. Also ich wollte unbedingt programmieren lernen und war so ein bisschen ernüchtert vom Studium, dass das Studium mir das nicht beibringt und bin dann eigentlich so ziemlich Vollzeit in einen Job in München bei einer Beratungsfirma gegangen, habe so ein kleines Webtool gebaut. Es war ganz lustig, so im Rückblick war es ganz lustig, weil wir haben damals eigentlich Dinge gemacht, die heute selbstverständlich sind, aber die damals überhaupt nicht selbstverständlich waren. Zum Beispiel dynamische Web-Applikationen mit, was heute mit Ajax-Requests ganz üblich ist, haben wir damals simuliert in Internet Explorer 4 mit Hidden Iframes, wo dann Content nachgeladen wurde. Also JSON gab es nicht, aber abenteuerliche Dinge haben wir da gemacht, um so quasi dynamische Webseiten zu bauen. Und ja, da habe ich viel gelernt damals. Ich war immer so auf der Backend-Seite, hatte dann immer auch einen Kollegen, der eher die Frontend-Seite gemacht hat. Und so habe ich mir das peu à peu beigebracht und habe das Studium eigentlich eine Weile ziemlich sausen lassen. Das war so Ende der 90er und dann kam Anfang 2000 die Dotcom-Bubble geplatzt. Und dann hatte ich mir damals gedacht, ja, vielleicht wäre ein Abschluss doch gar nicht so schlecht. Bin nochmal zurück an die Uni und hatte dann auch so mit ein bisschen mehr Praxiserfahrung im Rücken hatte dann auch richtig Spaß daran. Auf einmal habe ich gesehen, ja, das ist alles sinnvoll, was man da macht, das hilft alles und ja, habe auch einfach so das Privileg genossen und daran Spaß gehabt, jeden Tag irgendwo hinzugehen, wo mir jemand was Interessantes erzählt.
Würdest du das auch, also wenn wir jetzt Zuhörer haben, die vielleicht gerade irgendwie auch mit der Schule fertig sind oder bald fertig werden und sich eben auch auf diesen Weg begeben möchten, irgendwann mal zu studieren, ist das vielleicht würdest du das als Empfehlung aussprechen, sagen, vielleicht erstmal vielleicht eine Ausbildung in dem Bereich zu machen oder erstmal irgendwie einen Beruf zu gehen, versuchen da sich weiterzubilden, um dann das Studium anders wahrnehmen zu können? Also ich kann auch aus meiner Erfahrung bestätigen, an der TU Berlin ist es auch so, es ist auch sehr theoretisch. Man wird am Anfang 2 Wochen durch einen Programmierkurs durchgeprügelt, aber wenn man eigentlich davor nicht programmieren konnte, kann man es danach immer noch nicht, also wenn es irgendwie sehr Pattern-Matching ist.
Ja, das ist, ich glaube, da ist jeder so ein bisschen anders. Also es gibt sehr viele Leute, die ich kenne aus dem Studium, die sind da richtig aufgegangen in unserem Studiengang. Ich habe so den praktischen Schritt als zusätzlichen Schritt für mich gebraucht, aber ich gehe nicht davon aus, dass da jeder so ist. Ich bekomme auch von vielen Kollegen heutzutage mit, dass viele Studiengänge da auch deutlich besser geworden sind. Also gerade Kollegen, die hier in Berlin am HPI waren, die erzählen mir viel Positives über sehr sehr praxisnahes Studium. Also ich glaube, das ist überall anders, kann man nicht so
vergleichen. Je nachdem, wo man ist.
Ja.
Du hast aber dann irgendwann auch dein Master, dein Diplom quasi gemacht und bist dann weiter zu Siemens.
Ich habe meine Diplomarbeit bei Siemens gemacht. Ah, okay. Ja. Also ich wollte am Ende von meinem Studium unbedingt nochmal ins Ausland. Und da hat sich über den Lehrstuhl, wo ich war, eine interessante Option aufgetan mit einer Zusammenarbeit bei Siemens Research in USA. Und dort bin ich dann hin und habe meine Diplomarbeit über Datenbankoptimierung gemacht.
Dann hat dich aber das Ausland noch nicht losgelassen danach. Da bist du dann. Also nee. Es war ja dann immer noch so, dass du warst aus den USA, bist du vermutlich immer wieder hergekommen.
Ja, genau. Also mich hat in USA durchaus das Auslandsfieber gepackt und das Fernweh. Und bin dann ein paar Jahre später zwischendurch war mal kleinere Trips und hat man eine Weile in Wien gewohnt. Und ein paar Jahre später hat es mich dann nach China verschlagen, nach Shanghai, genau gesagt. Das war ein relativer Zufall. Ich hatte damals gerade ein Startup mitgegründet und das war quer über die Welt verteilt. Also ein Teil der Entwicklung saß in Deutschland und ein Teil der Entwicklung saß in Shanghai. Und ich hatte damals den Teil in Deutschland geleitet und wurde damals gebeten, ob ich nicht auch den Teil in China mit übernehmen möchte. Und gleichzeitig hat meine Frau, damals noch Freundin, hat auch ein Angebot von ihrem Arbeitgeber bekommen, ob sie nicht nach China geht, nach Shanghai gehen möchte. Und dann haben wir uns gedacht, okay, also das, so ein Zufall, der kommt nicht häufig, so eine Chance, die muss man wahrnehmen. Und dann haben wir unseren Koffer gepackt und sind sehr kurzfristig nach Shanghai gezogen. Und das war, also klar, USA ist ein Erlebnis und ein Abenteuer gewesen, aber China dann erst recht.
Vor allem auch noch zu der Zeit, oder? So 2005, 2006 rum, oder?
2009 bis 2012 war ich da.
Ah, okay. Ich habe nur ganz eben, dein Lebenslauf ganz vor mir. Wir sprechen über das Unternehmen SVA BizSphere.
Ja, genau.
Was habt ihr denn damit auch gemacht? Also wieso muss man dafür irgendwie, kann man nicht nur in Deutschland bleiben, wieso muss man dazu auch noch in China irgendwie gründen?
Das musste man nicht, aber das ist so aus der Historie gewachsen. Das war, was wir gemacht haben, ist, wir haben ein Enterprise Content Management System entwickelt. Da ging es um eine Problemstellung, die internationale agierende Großkonzerne haben mit großem Produktportfolio. Also stell dir mal vor, eine Firma wie Siemens, IBM, die haben tausende von Produkten und sind im Prinzip überall auf der Welt verfügbar. Und die Produkte sind gegliedert in Produktportfolios und dann gibt es dann viele ähnliche Produkte. Und die globale Sales- und Marketing-Abteilung hat jetzt die schier unlösbare Aufgabe, Marketing-Content für tausende Produkte über hunderte von Ländern zu organisieren. Wir müssen dafür sorgen, dass der Content überhaupt existiert, dass die ganzen Unterschiede für jedes Produkt und auch die regionalen Unterschiede und die ganzen Übersetzungen, dass es überhaupt alles erstellt wird und dass es korrekt ist und dass es dann auch weiter gepflegt wird. Dann ist Teil von Marketingmaterialien sind Case Studies, Customer Success Stories und so. Die sind auch haben auch häufig sehr starken regionalen Bezug. Das heißt, es gibt Unmengen an Content, der dort organisiert werden muss. Und jetzt kannst du dir vorstellen, da gibt es auch einen Haufen Überlappung. Also jetzt gibt es in allen englischsprachigen Ländern ist sehr viel Content identisch in diesen ganzen Präsentationen, quer durch das gesamte Produktportfolio. Und Andersrum gibt es auch Inhalte, die sind für spezifische Produkte relevant, aber quer durch alle Länder und so weiter und so fort. Mhm. Also
großer Aufwand, dass man irgendwie immer alles abdecken muss.
Genau, also die kombinatorische Kombination von Produkt und Land ist quasi unmanagbar groß, aber wenn man sozusagen die Überlappungen berücksichtigt, dann kriegt man es hin. Mhm. Und wir haben uns also zum Ziel gesetzt, ein Content-Management-System zu bauen, das genau das berücksichtigt. Und das ging dahin, dass man halt nach Region und nach Produkt filtern kann und dann auch sagen kann, hier habe ich jetzt ein White Paper oder hier habe ich eine Case Study und die ist jetzt für folgende Länder und folgende Produktgruppen relevant, aber für diese Sachen nicht. Und hier habe ich eine Service-Level-Beschreibung, das gilt in den und den Ländern für die und die Produkte also und so weiter.
Also diesen Fokus auf diese globale Verteilung auch.
Ja.
Gibt es das noch? Gibt es sicher mal noch? Weil es ist ja gerade eine große Konkurrenz, oder?
Auch in dem Bereich. Ja. Also die Firma ist irgendwann mal eingeschlafen, weil es ist einfach sehr schwierig, als kleines Startup an Großkonzerne zu verkaufen. Der Sales-Zyklus dauert 1,5 bis 2 Jahre Minimum. Das muss man erstmal mitbringen an langen Atem. Und wir hatten damals das Problem, dass unser Hauptkunde insolvent gegangen ist. Das war die Firma Nortel in Kanada. Die hat im Jahr 2006, irgendwo so in dem Dreh, haben die Insolvenz angemeldet. Und das überlebt man als kleine Firma nicht. Mhm. So ist es dann auch irgendwann mal ausgelaufen. Unsere damalige Mutterfirma hat das Produkt irgendwann mal noch, es wurde auch bei der T-Systems hier in Deutschland verwendet. Die hat das dann noch weiter betrieben, aber es wird nicht mehr aktiv gepflegt. Okay. Und dann war ich auch irgendwann mal raus, wenn es keine Produktentwicklung gibt, dann habe ich mir was Neues gesucht.
Ja, was wo du weiter irgendwie neue Sachen basteln kannst, was du schon meinst, was ja dein Spleen ist. Wie ging es dann weiter?
Ich hatte damals mit einem ehemaligen Kollegen, der mit mir in der Entwicklung von BizWir gearbeitet hat, habe ich ein neues Startup mitgegründet. Das war die Firma PaperSmart. Das war damals der starke Kontrast zu dem vorigen Enterprise-Geschäft. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt B2C machen, Web-B2C, öffentlich, auch mal was man herzeigen kann, was nicht hinter verschlossenen Türen irgendwo in einem Großkonzern läuft. Und haben uns an ein Preisvergleichsportal für Büromaterial gewagt. Wir sind damals in Kontakt gekommen mit ein paar Gründern, die da den Bedarf gesehen haben und das machen wollten. Und wir waren quasi ein eingespieltes Tech-Team, das Lust auf ein neues Produkt hatte. Und so sind wir da zusammen dann rangegangen. Und was daran interessant war, war eigentlich, wir haben einen gesamten Shop- und E-Commerce-Marktplatz, so ein bisschen Drehscheibe wie Amazon Marketplace, wo verschiedene Anbieter dann präsent sind und man sagt, ich kaufe mir jetzt, stell mir meinen Warenkorb zusammen und das System findet dann den besten Anbieter für mich. Und was da besonders interessant war, war diese einfach eine gesamte Shop-Funktionalität von vorne bis hinten einmal from scratch zu bauen. Mhm. Angefangen halt von Produkten und Produktsuche, Empfehlungen, also dieses Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Die Zahlungsabwicklung und alles, was dann auch so in der Umsetzung noch an interessanten Problemen rausbekommt, also Fraud,
Betrug.
Betrugsbestellungen und so weiter. Also das einfach mal zu sehen. Ja, jeder kennt Amazon und ähnliche Plattformen und ich glaube, als Programmierer kommt man nicht auch drum rum, sich ab und zu mal so zu überlegen, auch wie würde ich das denn bauen, wenn ich jetzt den nächsten Amazon-Shop bauen würde. Und das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Was bei uns bei der Aufgabe noch sehr interessant war, war, wir haben den Warenkorbvergleich, also den Produktvergleich, den Anbietervergleich haben wir Warenkorb-basiert gemacht. Das heißt, wir haben, wenn du bei Amazon heute einkaufst und über den Marketplace einkaufst, dann kommt im Prinzip jeder Artikel von woanders. Das macht bei Büromaterial keinen großen Sinn, weil du kannst nicht nur Büroklammern irgendwo kaufen und nur ein Blatt Papier woanders, weil dann das geht mit den Versandkosten nicht. Also ging es darum, zu ermitteln, wer ist der beste Anbieter für den Gesamtwarenkorb. Und dazu muss man auch Hersteller eigene Produkte mit berücksichtigen, weil der eine hat auch Hausmarke für den. Jeder hat seine eigenen Hausmarken für weißes Papier und für den Highlighter. Und um da ordentlich vergleichen zu können, muss man auch wissen, dass der eine Stift von dem Hersteller quasi äquivalent ist zu dem anderen Stift von dem anderen Hersteller.
Obwohl sie anders heißen, andere Markennamen haben.
Genau. Und dazu gibt's in diesem Büromaterial so ein paar Büromaterialmarkt so ein paar, so eine ganz gute Produktkategorisierung, und wir haben dann Gruppierung von identischen oder äquivalenten Produkten basierend auf den Merkmalen, die es da im Markt gibt. Dann, es war so ein semi-automatischer Prozess, also mit sehr viel IT-Unterstützung, und das war so unser großes Alleinstellungsmerkmal. Ja,
dass quasi dann dadurch die Kosten gesenkt werden konnten für die Endkunden, dass die Endkunden quasi dann da nicht bei 5 Shops bestellen mussten, wie es irgendwie bei Amazon wäre, und dadurch irgendwelche Versandkosten nach oben gehen und so, sondern dass okay, ich habe einen Shop, von dem alles kommt, und dann ich bestelle einfach nur gelber Marker, und am Ende ist mir eigentlich als Kunde egal, welcher Marker kommt, solange er eine äquivalente Qualität hat.
Genau. Ja. Und die Preisersparnis, die man dadurch gewinnen kann, war enorm.
Mhm. Auch im Vergleich zu einem Amazon?
Oh ja, ja, auf jeden Fall.
Interessant. Weil die Seite gibt es ja noch, kann man sich vielleicht mal irgendwie, wenn man Bürobedarf braucht, mal anschauen. Ihr habt das auch für ganz normale Privatkunden. Und
ja, genau. Ist für Privatkunden verfügbar, auch für Geschäftskunden. Mhm. Also sowohl als auch.
Und dann bist du irgendwann, oder was heißt irgendwann, dann im Jahr 2014 zu dieser Station Leafery gekommen, was ja jetzt heute hauptsächlich gehen soll. Ich glaube, bevor wir da tiefer einsteigen, erstmal ganz kurz in deinen Worten, was ist Leafery, was macht Leafery, wenn man das jetzt nicht kennt, weil ihr ja auch eher so ein hinter den Kulissen-Akteur seid.
Also wir haben uns bei Leafery zum Ziel gesetzt, Paketzustellung möglichst schnell und angenehm für den Empfänger und für uns selbst mit möglichst moderner Technologie umzusetzen. Das bedeutet, dass wir im Prinzip ein relativ ähnliches Konzept haben wie so die großen Paketzusteller, die man so kennt. Aber wir fokussieren uns auf den besonderen schnellen Transport, zum Beispiel Same-Day-Lieferungen, so dass man am Mittag oder Nachmittag online bestellt und die Ware am Abend geliefert bekommt. Oder Komfort-Features wie die Abendzustellung in einem gewissen Zeitfenster und ähnliche Themen. Da gibt es dann noch viele weitere Themen. Wir machen auch gerade sehr viel im Bereich Lebensmittelzustellung. Aber grundsätzlich geht es darum, den Zustellprozess zu modernisieren. Ja, und wir fokussieren uns dabei auf das, was man so in der Branche die letzte Meile nennt, den Weg vom letzten Depot in der Stadt zum Endempfänger. Ja, und das ist eine interessante Industrie. Und das ist auch eine Industrie, in der typischerweise sehr, ich sag mal, altertümlich zugeht. Und da hat man dann auch ordentlich Potenzial, mit moderner Technik und Softwareentwicklung einen Unterschied zu machen. Also wir haben dazu uns entschlossen, eine komplett eigene Softwareplattform für die letzte Meile zu entwickeln. Im ersten Schritt für uns selbst, um damit unsere Zustellung zu managen, um unsere Touren zu planen und um unsere ganzen Prozesse in-house abzubilden. Mhm.
Interessant, also wenn man das als erstes hört, denkt man ja eigentlich, Paketzustellung ist ein gelöstes Problem, also weil es gibt es ja jetzt schon echt lang und viel, aber ist doch noch irgendwie Potenzial in dem Markt da, dass ihr immer wieder diese Premium-Features, die ihr anbietet,
ja,
die
also sind noch nicht so abgedeckt. Es ist ein Problem, das auf irgendeine Weise heute gelöst wird, aber wir denken, man kann es deutlich besser lösen, einfach mal smarter, mit deutlich besseren Prozessen und auch mit einer deutlich besseren User Experience für den Empfänger. Jeder kennt den Frust, wenn man in Briefkasten guckt und da ist ein Zettel, der sagt, man sei angeblich nicht zu Hause gewesen, obwohl man zu Hause war. Ja. Für uns ist es sehr wichtig, dass unsere Zustellung nachvollziehbar, planbar ist und auch möglichst viel in der Kontrolle des Empfängers. Das heißt, der Empfänger soll sich aussuchen können, wann und wo er das Paket entgegennehmen kann und dort möglichst viel Kontrolle über den Zustellprozess haben kann. Also beispielsweise, wir gucken gerade sehr viel in alternative Zustellmethoden wie Zustellung in dein Fahrzeug, also in den Kofferraum von deinem Auto, oder in Smart Home Schließsysteme, wo man ins Treppenhaus gelangen kann und das Paket vor deine Haustür stellen kann. Mhm.
Ja, das wäre mal ganz gut. Also ich habe auch, also ich keinen Namen nennen, aber es gibt ja großen Webanbieter, den man kennt, die ja auch viel selbst liefern lassen. Und da habe ich teilweise das Ding, dass ich irgendwie in der App sehe, ihr Paket wurde geliefert, und das finde ich dann, also ich wohne in einem sehr großen Haus mit 500 Wohnungen, das liegt dann irgendwo im 15. Stock, wenn ich Glück habe, finde ich es dann irgendwo im Gang, liegt dann dieses Paket. Also gibt es definitiv Optimierungsbedarf.
Ja, jeder kennt das und niemand findet das eigentlich akzeptabel. Und viele Leute denken, man muss sich, das ist halt so und da muss man sich damit auseinandersetzen und wir denken aber, das kann man besser machen.
Wie bist du zu Leafery gekommen?
Das war relativ zufällig. Also wir haben damals gerade mein voriges Startup Papersmart so ein bisschen in den Winterschlaf versetzt, dort auch also die Weiterentwicklung aufgehört Und dann hatte mich ein ehemaliger Kollege kontaktiert und gemeint, er hätte da ein paar Leute kennengelernt. Die brauchen eigentlich jemanden wie mich. Die brauchen jemanden, der ihnen dabei hilft zu entscheiden, sollen sie eine Software selbst entwickeln und wie man da rangehen würde. Und ich habe zu der Zeit gefreelanced. Dann habe ich mir gedacht, okay, machen wir mal einen Workshop. Bin zu der damals noch Mutterfirma von Leafery nach Neu-Isenburg bei Frankfurt zu einem Workshop gefahren und wir haben uns quasi 2 Tage eingesperrt und mal überlegt, was wollen sie eigentlich erreichen, was kann man mit Software machen, was braucht man dafür eigentlich? Und dann kam sehr viel an Ideen auf und sehr viel Wunschkonzert und dann haben wir das erstmal sortiert und durchgegangen und priorisiert, bis wir dann am Ende ein ganz gutes Modell hatten von, also das wäre jetzt so eine Basisfunktionalität, die man unbedingt braucht, um loslegen zu können und dann noch weitere Dinge, wo die Reise hingehen soll. Und dann ein paar Wochen später habe ich dann den Anruf bekommen und dann haben sie gesagt, ja, wir wollen das jetzt machen und hast du Zeit?
Hast du Lust, voll zu uns zu kommen?
Ja, genau. Dann soll es schnell losgehen und wir haben uns dann entschlossen, die Entwicklung zuerst mal mit Agenturen zu starten, weil ein Team aufzubauen zu lange gedauert hätte. Und haben das hier mit 2 Agenturen in Berlin gearbeitet, die Firma Bitcrowd und Ming Labs, die ich übrigens sehr empfehlen kann. Und ja, haben damit für die ersten Monate und, glaube ich, 1,5 Jahre die komplette Software bestritten, haben nach ein paar Monaten unser erstes Release gemacht, wo wir eine existierende Software abgelöst haben und dann stand Leafery softwaretechnisch komplett auf eigenen Beinen und ab dann konnten wir uns überlegen, okay, was wollen wir jetzt unterschiedlich machen? Denn also man kann halt auch nur dann im Markt einen Unterschied machen oder ein besseres Produkt anbieten, wenn man so die wichtigen Prozesse auch unter Kontrolle hat. Wenn man das Kernsoftwareprodukt, mit der die Firma arbeitet, wenn man das extern einkaufen würde, dann kann es halt auch jeder andere.
Ah, cool, einkaufen. Das war nämlich genau die Frage, auf die ich jetzt kommen wollte. Ja. Wieso die eigene Plattform war eben halt, weil genau. Also nur so kann man sich differenzieren. Wenn alle das gleiche Level haben, dann...
Genau, nur so kann man sich differenzieren und das, was wir wollten, gab es schlicht und einfach auch gar nicht.
Was sind diese Basisherausforderungen und vor allem, also das finde ich ja cool, dass ich jetzt dich als Techniker hier habe oder dass du diese Technik verantwortest, für die Zuhörer einfach auch aus dem technischen Bereich kommen. Was für Anforderungen gibt es bei euch? Einfach vielleicht auch von Skalierung, von irgendwie auch Zeit, also dass dieses System natürlich nicht irgendwie nur 8 Stunden am Tag online sein darf, ist mir klar so, aber halt in dem Bereich und wie habt ihr ein paar Probleme, die ihr auf dem Weg hattet, irgendwie gelöst? Mhm. Wenn dir auch irgendwie eine lustige Geschichte einfällt von irgendwie auf einmal hatten wir 50 Bestellungen und ist uns der Server abgeraucht, auch gerne.
was war der erste Teil der Frage?
Weil du meinst, ihr habt dann definiert, was sind quasi die Must-Have-Funktionen, die ihr dann auch quasi hattet, mit denen ihr relativ schnell gestartet habt.
Und wie? Wir sind gestartet mit einem relativ einfachen Zustellkonzept am Anfang. Wir haben angefangen mit sogenannten Direktfahrten. Das bedeutet, jemand bucht eine Sendung von A nach B, der Kurier fährt direkt zu A, holt die Sendung ab, fährt direkt zu B und dann ist fertig. Man bucht sich quasi den Kurier quasi exklusiv für eine gewisse Zeit. Das ist ein relatives Premium-Produkt. Man bekommt damit aber eine Zustellung extrem schnell hin. Du kannst von dem Shop bestellen und kriegst es innerhalb von 1 Stunde oder 1,5-2 Stunden maximal zu dir nach Hause geliefert. Tolles Produkt, aber nicht das Massenprodukt.
Weil sehr teuer.
Weil relativ teuer und es basiert darauf, dass der Versand aus dem Einzelhandel geschieht und der Einzelhandel ist da nicht unbedingt immer so interessiert oder so. Es ist nicht jeder Einzelhändler ist da offen für so neue Ansätze. Wir sind dann relativ bald umgeschwenkt in Premium-Lieferservice für große Online-Händler zu machen. Das, was ich vorher erzählt habe, Same-Day-Lieferungen oder Lieferungen in Zeitfenster. Und das Basismodell unserer Software hatte erstmal diese Direktfahrten abgebildet und dann haben wir irgendwann mal so das größere Geschäft von E-Commerce-Lieferungen, wo dann nicht mehr eine Sendung individuell zugestellt wird, sondern konsolidiert mit vielen anderen Sendungen zusammen. Und die Komplexität für die Software ist dadurch ziemlich gewaltig gestiegen, weil wir dann Touren optimiert haben. Das heißt, wir müssen dann Routen für Fahrer planen. Wir brauchen einen Sortierprozess in unseren Depots. Und da kam dann auf einen Schlag sehr, sehr viel dazu. Also das war so die große Version 2. Mhm. Version 2.0 war der Umstieg von Direktfahrten, von Einzelsendungen auf konsolidierte Ausfahrt in Touren.
Wenn man das jetzt nicht weiß, wieso ist das technisch so viel schwieriger?
Ja, weil der Planungsaufwand ist deutlich größer. Also man muss sicherstellen, dass die Waren von einem Zentrallager, von einem Online-Händler abgeholt werden, zu uns in den Hub kommen, dann dort sortiert werden, den dann Leute an dem Band und scannen, sortieren die auf Wägen für die ausgehenden Touren. Die Touren müssen geplant werden. Da muss man viele interessante IT-Informatik-Probleme lösen, um da am Ende bei einer guten Tourenplanung zu landen. Dann brauchen die Zusteller, haben dann einen Smartphone-App-Support, der ihnen sagt, wo sie entlangfahren müssen.
Vor allem dieses Problem von wegen, dass der okay, ich möchte vielleicht im besten Fall irgendwie einen Kreis fahren und eine Route irgendwie, wo ich alles nacheinander abfahre und nicht irgendwie die ganze Zeit zick und zack durch die Stadt und ewig viele Meilen abfahren und viel Zeit verschwenden.
Genau das. Ja. Die Tourenoptimierung, wo es darum geht, dass insgesamt die Packstücke gut verteilt sind und dann jeder Fahrer auch für sich selbst eine effiziente Route hat.
Also ihr habt diese Routenoptimierung als zentralen Herausforderung, als zentralen Punkt bei euch in der Software. Macht ihr den selber? Oder weil es gibt ja viele externe Anbieter, die irgendwie sowas schon gelöst haben.
Ja, spannendes Thema. Also wir machen das teils selbst, teils extern, beziehungsweise wir bedienen uns dabei allen möglichen verfügbaren Anbietern, die das so gibt. Ist zum Beispiel, jeder kennt Google Maps oder vielleicht den Kartenanbieter hier.com oder OpenStreetMaps und so weiter. Dieser Themenkomplex der Tourenoptimierung für unsere Fahrer besteht dort aus etlichen Bausteinen. Also es fängt damit an, man muss erstmal eine Lieferadresse, die kommt, die muss man erstmal überhaupt nachschlagen, finden und zu einem Ort auflösen können. Also sprich zu einer Koordinate auf einer Karte. Das ist also das eine Problem. Das nächste Problem ist, man muss Fahrzeiten berechnen können und die müssen auch verlässlich sein und Verkehr berücksichtigen und so weiter. Und schlussendlich muss man so dieses Zuordnungsproblem, also dieses Informatik-Optimierungsproblem lösen. Wie teile ich eine große Anzahl von Paketen auf eine gewisse Anzahl Fahrer auf, so dass am Ende die Gesamtfahrzeit und die Gesamtfahrtdistanz optimiert ist. Gegebenenfalls auch noch mit Pausen berücksichtigt und so weiter, was man da alles machen muss.
Ich sehe schon bei euch, wenn man sich bei euch einen anfangen möchte, muss man definitiv Traveling Salesperson Problem erklären können.
Oder? Man sollte zumindest so ein bisschen verstehen, warum es schwierig ist oder warum, was für eine Komplexität da dahinter ist. Nee, aber also das ist so ein interessanter Aspekt an unserer täglichen Arbeit, ist, sich damit auseinanderzusetzen. Aber der Großteil unserer Software kümmert sich durchaus um sozusagen Standardprobleme, Daten von A nach B zu leiten, Prozesse
abzubilden.
Aber es gibt auch das ein oder andere knifflige Informatikproblem, an dem man sich mal die Zähne ausbeißen kann. Genau, und in Bezug auf diese ganzen Anbieter, die es da gibt, also man fängt ja nicht an, sein eigenes Kartenmaterial zu malen heutzutage, sondern da kann man sich auf vieles Existierendes verlassen. Es ist aber nicht unbedingt so, dass es dort immer einen Anbieter oder eine Quelle gibt, die notwendigerweise immer die beste ist. Also mal ein Beispiel, zum Beispiel Google Maps ist sehr, sehr gut, wenn es darum geht, Fahrzeiten zu berechnen. Denn die haben eine große Flotte von Android-Telefonen und Google Map-Installationen, die regelmäßig durch die Stadt fahren und Daten an Google liefern. Die machen das sehr gut, basierend darauf, Fahrzeitprognosen zu berechnen. Dann ein anderes Problem ist die Auflösung in Geokoordinaten. Da sind dann zum Beispiel typischerweise in Europa ist hier.com, das ehemalige Nokia Maps, sehr gut, weil die aus Europa kommen. Und es gibt zum Beispiel auch noch OpenStreetMaps. Die haben zwar nicht eine volle Abdeckung, aber wenn die Daten da sind, dann sind sie typischerweise in einer sehr guten Qualität da. Und alles, was ich gerade erzählt habe, kann jetzt in Deutschland so sein, aber in einem anderen Land auch ganz anders. Und übermorgen kann ich das vielleicht auch noch ändern, wenn ein neuer Kartenmaterialanbieter oder Routenoptimierungsanbieter auf den Markt kommt. Deshalb haben wir eigentlich von Anfang an das Problem so angegangen, dass wir gesagt haben, unsere Software bildet den Prozess ab und bildet dann ein Framework für die Routenoptimierung, wo wir dann, je nachdem, wie es für uns am besten passt, dann verschiedene Anbieter für die Einzelprobleme einpluggen können. Also wir haben dann quasi so eine Plugin-Architektur, wo wir sagen, okay, wir schlagen jetzt deutsche Adressen, schlagen wir zuerst mal auf OpenStreetMap nach, weil wenn wir dort Ergebnisse finden, dann sind die sehr vertrauenswürdig. Aber wenn sie nicht da sind, dann fragen wir bei Google oder hier oder und so weiter. Und Ähnliches machen wir bei der Fahrzeitberechnung und auch dann bei der bei der Aufteilung der Touren. Also da haben wir dann auch wieder mehrere Verfahren, die wir anwerfen können und am Ende gewinnt, der den besten Vorschlag liefert.
Ja. Gibt es da, also was ist immer ein erster Verdacht, wenn man sagt, man hat so verschiedene Anbieter, gibt es da teilweise irgendwie Datensynchronisierungsprobleme, das sagt, okay, ihr schaut vielleicht eine Adresse irgendwie bei OpenStreetMaps nach und die ist da vielleicht sehr gut gefunden, aber die gibt es vielleicht auf Google Maps gar nicht und dann versucht ihr euch irgendwie nirgendwo hinzurouten oder so. Wie kann man sowas vorbeugen? Oder kommt es vor, kommt es nicht vor?
Ja, das kommt, also das käme vor, wenn man durchgängig mit den Adressen arbeitet. Aber die relativ einfache Lösung für das Problem ist, dass man, sobald man mal eine Adresse gefunden hat, die eigentlich den Straßennamen nicht mehr beachtet, sondern nur mit den Geokoordinaten, also XY-Koordinaten, weiterarbeitet. Und damit können dann eigentlich jeder Kartenmaterialanbieter gut arbeiten, so auch wenn er den Namen der Straße nicht kennt. Mhm.
Und das mit den Koordinaten ist irgendwie, läuft immer ohne Probleme. Also dann, wenn man das mal hat, dann geht's, oder ist es, also gibt's dann immer noch irgendwie kleine Stolpersteinchen, auf die man irgendwie achten muss?
Ja, also wir haben es gibt da ein sehr lustiges Problem, das wir immer in Hamburg zum Beispiel haben. Und zwar, so eine Geokoordinate besteht aus einer XY-Komponente, aber leider keiner Z-Höhenkomponente. Und das ist zwar in den allermeisten Fällen überhaupt kein Problem, aber es gibt durchaus Fälle, wo Straßen oder Siedlungen übereinander liegen. Beispiel Elbtunnel in Hamburg, da geht der Elbtunnel unter diversen Straßenzügen und Siedlungen durch. Und da hatten wir in der Vergangenheit immer mal wieder den Fall, dass Fahrer zu uns gekommen sind und gesagt haben, hey, eure Routenführung hat mich in den Elbtunnel geführt und gesagt, du hättest dein Ziel erreicht.
Weil du dann unter dem Haus bist.
Es ist dann natürlich nicht besonders hilfreich. Genau. Dann für solche Fälle haben wir dann Sonderbehandlungen eingeführt und pinnen dann diese Adressen so ganz leicht neben den Elbtunnel.
Okay. Was ich auch schon habe, das hatten wir im Vorgespräch und so, du hast erzählt, ich glaube, es war auch Hamburg, dass man irgendwie, wurde den Fahrern immer vorgeschlagen, dass sie irgendwie die Fähre nehmen sollen, was zwar irgendwie anscheinend der schnellste Weg ist, aber natürlich jedes Mal Ferngebühren kostet und irgendwie.
Ja. Also wenn man nicht aufpasst, dann finden die Routenanbieter halt auch kreative Wege. Genau, da muss man dann sehr gut aufpassen. Die sind dann am Ende leicht zu lösen, aber da gibt's sehr viele davon und man muss in diese ganzen Probleme auch mal erstmal reinlaufen, bevor man sie merkt. Mhm. Ja, also es gibt gerade bei Kartenmaterialien, bei allem, was um Karten und Navigation gibt, gibt's viele kleine Kuriositäten, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Wir hatten auch einmal eine Situation, wir haben es das Schwarze Loch in Frankfurt genannt. Da war ein Fehler in dem Kartenmaterial, da war eine Einbahnstraße falsch rumgedreht und dann ist die Routenführung dort nicht mehr rausgekommen. Also wenn man da einmal reingefahren ist in diese Straße, gab es keinen Weg mehr hinaus. Und wir hatten, dummerweise, dort einen Abo-Kunden, der jede Woche von uns ein Paket geliefert bekommen hat. Und wir wussten schon, jedes Mal, wenn wir das Problem gelöst haben, hat also die Uhr getickt, der Countdown getickt, bis das nächste Mal auftritt. Dann haben wir versucht, das im Kartenmaterial zu lösen und Change Requests bei Google Maps zu machen. Hat aber am Ende mussten wir auch wieder eine Spezialbehandlung für diese Adressen da einbauen. Ja, also Kartenmaterial-Themen ist eine große Quelle von Spaß.
Was ist da deine Einschätzung? Gibt es da, also weil du vorhin auch meinst, wenn da potenziell jemand Neues auf den Markt kommt, werdet ihr dafür bereit, aber gibt es da noch Chancen dafür? Also weil es ist ja auch ein enormer Aufwand, eine Stadt zu kartografieren oder so. Wird es da, also weil es eben BNB und ich glaube BNB Daimler, die haben ja Here Maps jetzt gekauft, weil sie auch gesagt haben, bevor wir was Eigenes machen, ist es für uns günstiger, einfacher darauf aufzubauen.
Also es ist ein immenses Invest und da wird natürlich jetzt nicht heute oder morgen jemand komplett Neues reinkommen. Aber Beispiel ist zum Beispiel Apple Maps. Die sind vor ein paar Jahren von null auf, ja, erstmal nicht so gut, aber dann sukzessive besser in den Markt gekommen. Und es gibt ja auch nicht nur den Fall, dass man, gibt einen neuen Anbieter, der auf unseren Markt kommt. Es könnte ja auch sein, dass wir auf einen neuen Markt gehen. Das heißt, also sprich in neue Länder oder in neue Regionen, wo die existierenden Kartenanbieter, die wir nutzen, gar nicht so gut sind, aber dafür jemand anderes gut ist. Also deshalb ist es für uns so besonders wichtig, da flexibel und zukunftssicher aufgestellt zu sein.
Wenn man jetzt sagt, also wenn man vielleicht auch nicht aus dem Logistikbereich kommt, wieso ist es dann so unglaublich wichtig, irgendwie halt da eine hochoptimierte, also Route zu haben? Oder was ist quasi der Workflow, den ihr damit optimiert? Wo fallen die Kosten weg oder wofür ist der Vorteil da, sich so viel, also es ist ja sicher auch viel Investment, viel Zeit, das zu optimieren?
Also es spart Effizienz. Das heißt, man kann dieselbe Anzahl von Paketen mit weniger Arbeitszeit zustellen, mit weniger Fahrtkilometer, mit weniger CO2-Emissionen und so weiter. Wenn man die Routen plant, weiß man im Vorhinein schon, wann man wo sein wird. Das heißt, wir können unseren Empfängern eine Prognose geben, dass wir heute voraussichtlich um 19.35 Uhr bei ihm zustellen werden. Und dadurch kann sich der Empfänger darauf einstellen, kann uns sagen, nee, da bin ich nicht zu Hause, komm nochmal am Folgetag oder schick's mir am nächsten Tag ins Büro. Dadurch sparen wir uns eine erfolglose Anfahrt. Es gibt Unmengen, was man an Effizienzen heben kann. Und auf der anderen Seite erlaubt es einem auch, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Also wenn man automatisiert Touren plant, kann man auch Versprechungen einhalten, die man sonst ein klassischer Paketzusteller keine Chance hätte einzuhalten. Nämlich zum Beispiel, dass man sagt, der Kunde darf sich ein Zustellzeitfenster von einer Stunde oder zwei Stunden aussuchen.
Was ihr dann halt in der Software abbilden könnt, was genau. Man mit einer Standardsoftware nicht könnte.
Genau. Also du musst dir auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Hintergrund, wo der Markt daherkommt. Also wenn du bei so großen Paketlogistikern vorbeischaust, dann ist es nicht unüblich, dass da ein Fahrer, bevor er losfährt, der steht vor einem Haufen von 100 Paketen und sortiert die sich erstmal selbst oder tippt die manuell in seinen Navi ein. Also es ist eigentlich unglaublich. Und bei uns ist es so, dass der Fahrer kommt an, kriegt seinen vorsortierten Trolley mit seinen Paketen übergeben, muss sie nur noch ins Auto laden, kriegt die Route inklusive Navigation, alles ist auf seinem Smartphone und er kann sofort losfahren. Und dann kann er die Arbeitszeit des Fahrers auch wirklich als Zustellzeit nutzen und der muss nicht erstmal sortieren und einen Tipp machen.
Ja. Also eine große Herausforderung, die ihr quasi im Unternehmen habt, ist eben diese, also auch im IT-Bereich davon, die Routenplanung. Was gibt es noch für Großsachen, wo du sagst, okay, das ist eine Sache, wo wir wirklich hart und viel dran arbeiten, um das Produkt besser zu machen und damit auch den Logistikteil verbessern zu können?
Also ein großer Teil unserer Anstrengungen geht darum, unsere Software einfach benutzbar zu machen, dass insbesondere auch neue Mitarbeiter ohne viel Einarbeitungszeit schnell produktiv werden können. Das ist insbesondere wichtig bei den Zustellern, denn es ist da sehr viel Fluktuation im Markt und Fahrermangel ist ein grundsätzliches Problem auf dem Logistikmarkt. Also da gibt es einen großen Kampf. Und also wir begegnen diesem Problem dadurch, dass wir versuchen, neue Zielgruppen auf den Arbeitsmarkt für Paketzustellung zu erschließen. Also Personengruppen, die sonst gar nicht auf die Idee kämen. Dafür haben wir verschiedenste Anstellungsmodelle, auch Teilzeiten, geringfügig Beschäftigte. Und da ist es dann wichtig, dass so jemand, der da neu hinzukommt, keinen langen Einarbeitungszeitraum braucht, sondern dass jemand kommt, im Prinzip sich die App, unsere Zusteller-App runterlädt und sofort loslegen kann. Vielleicht mit einer kurzen Einführung, aber im Prinzip muss es alles selbsterklärend sein. Da muss man nicht lang Prozesshandbücher lesen, woran sich dann eh keiner erinnert und alles dann anders macht, sondern dass man da Schritt für Schritt durch alle Prozesse genau durchgeführt wird und auch keine Fehler machen kann. Das ist ein wichtiger Teil und das betrifft aber auch so unsere Backoffice-Prozesse, also die beispielsweise die Tourenplanung und Disposition und so, dass das alles möglichst gut unterstützt wird und man da nicht viel Zeit verschwendet und alles, was sich automatisieren lässt, wird automatisiert. Also beispielsweise, wenn wir uns überlegen, wer von unseren Fahrern soll jetzt eigentlich welche Route bekommen. Ja, also wir hinterlegen dann in unserem System, welcher Fahrer sich jetzt in welchen Gebieten zum Beispiel gut auskennt. Und dann wird immer der schon vorgeschlagen, wo es da eine möglichst große Überlappung gibt. Das heißt, im Idealfall kann unser Disponent eigentlich nur noch sagen, ja, mach so, wie es das System vorschlägt. Und das ist gut. Ja. Und das ist eine gute Lösung, eine gute Verteilung für den Tag.
Als was würdest du, also eben, wir haben jetzt viel über Software geht, aber eben eure Hauptprodukte, die ihr anbietet, sind ja Logistikdienstleistungen, Logistikprodukte. Als was begreift ihr euch mehr? Seid ihr mehr Logistikanbieter oder mehr ein Softwareanbieter?
Ja, wir sind eigentlich von Anfang an schon beides gewesen. Also wir sind natürlich nach außen sind wir erstmal Logistikanbieter. Also wenn man zu uns auf die Webseite kommt, dann sieht man erstmal Logistikdienstleistungen. Das ist also das Produkt, mit dem wir nach außen treten. Wir haben uns aber immer schon von Anfang an so verstanden, dass IT ein wichtiger Bestandteil davon ist. Und deshalb betrachten wir uns auch gleichwertig als IT-Startup. Und in letzter Zeit ist es auch immer mehr Fokus darauf gekommen, weil wir jetzt auch die Software, die wir im ersten Schritt ja nur für uns selbst entwickelt haben, als Software-as-a-Service-Lösung auf den Markt bringen, einfach weil wir gemerkt haben, dass es da Bedarf gibt. Also wir haben Partnerfirmen, die unsere Software nutzen, die kriegen dann so einen kleinen Teilbereich, Zugriff auf einen kleinen Teilbereich, wo sie ihre eigenen Sendungsvolumen damit managen können. Und das ging damit los, dass da Partner auf uns zugekommen sind, die gesagt haben, ey, wir würden das auch gerne. Das ist irgendwie gut, das funktioniert und ist durchdacht und wir würden es auch gerne für uns verwenden. Ja, das heißt, wir gehen jetzt auch mit unserer Software selbst auf den Markt für andere Logistikfirmen.
Bevor wir tiefer in diesen Software-as-a-Service-Bereich einsteigen, wieso ich auch so mit dem Hintergedanken die Frage gestellt habe, ist, wird Software besser, wenn man sie selber nutzt? Also ist es einfach auch eine Sache, dass ihr quasi die Logistikanbieter seid, bekommt ihr das besser mit, dass die Software besser wird? Oder denkst du, dass man das auch ganz gut trennen kann?
Ja, auf jeden Fall. Absolut. Software wird ja dadurch besser, dass sie benutzt wird und man Feedback bekommt. Und dieser Feedback-Zyklus ist bei uns, wenn man das Ganze in-house macht, entsprechend kurz und effizient. Und dadurch hat die Software eine Chance, sich so quasi rund zu schleifen. Du musst dir vorstellen, also die Kollegen, die unsere Software tagtäglich nutzen, sitzen nebenan. Und das heißt, wir können dort jederzeit rübergehen und Fragen stellen, wie sie das gerne nutzen würden oder wie sie es gerne brauchen. Oder im Umkehrschluss passiert es halt auch, dass die bei uns auf der Matte stehen, wenn wir irgendwo einen Fehler eingebaut haben. Also das heißt, da ist es sehr wichtig und hilfreich, dass die Kommunikationswege kurz sind und wir direkt miteinander sprechen. Und wenn man die Kollegen kennt, dann ist es auch immer ein guter Anreiz, da auch einen guten Job zu machen. Also das ist auch schon wirklich auch durchaus ein großer Teil der Motivation, die das ausmacht. Also einerseits möchte man die Kollegen nicht im Regen stehen lassen und auf der anderen Seite ist es dann auch halt hochmotivierend, wenn da jemand sich bedankt und mit gutem Feedback zurückkommt und sagt, das hat jetzt echt gut funktioniert.
Ist das Modell der Zukunft? Sollte das jedes Unternehmen anstreben? Also weil kein Unternehmen läuft mehr ohne Software. Macht es Sinn, da immer selber noch ein Software-Department aufzubauen oder ist es dann teilweise auch zu viel Duplizierung von vorhanden?
Puh, also, das ist jetzt eine sehr weitreichende Frage. Also, ich glaube, es gibt gute Beispiele dafür, wo das funktionieren kann. Ich denke, wir sind eins. Und ich würde aber jetzt nicht im Umkehrschluss sagen, dass jede Firma automatisch richtig aufgestellt ist, um Software in-house zu entwickeln. Ich glaube, da braucht man ein gewisses Mindset für und auch einen gewissen Pioniergeist. Und den bringt vielleicht nicht jeder mit. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, aber ob es auf jeden passt, das traue ich mich gerade nicht zu sagen.
Jetzt habt ihr quasi, seid ihr so weit, dass ihr die Plattform quasi auch als Software-as-a-Service anbietet. Verkauft ihr damit nicht, also was wir ja vorhin besprochen haben, verkauft ihr damit nicht den Wettbewerbsvorteil, den ihr habt, dass eure Software so gut ist? Und wenn ihr das als andere Anbieter auch rausgebt, ist dann nicht dieser Vorteil wieder weg?
Jein, könnte man natürlich so sehen. Auf der anderen Seite gewinnen wir dadurch natürlich auch wieder wertvolle Erfahrungen, mit denen wir die Software besser machen können. Und es ist ja auch nicht jeder auf dem Markt ein direkter Konkurrent. Also ich glaube, da gibt es schon genügend Möglichkeiten das miteinander zu vereinen.
Wie erreicht man dich am besten oder wo wirst du denn am liebsten kontaktiert?
Also man kann mich über Twitter finden. Mein Twitter-Kürzel ist Stemps, STEMPS. Oder über meine Webseite. Das ist auch Stemps mit STEM.PS.
Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Interview. Und ich muss mich jetzt nochmal ganz speziell bei Simon bedanken. Erstens natürlich fürs Interview an sich, aber auch, dass wir zwischendurch das erste Mal passiert, dass die Software abgeschützt ist, die Aufnahmesoftware, und wir fast 20 Minuten des Interviews quasi nochmal neu aufnehmen mussten. Und er das einfach sich komplett dafür bereit erklärt hat, nicht sich nochmal zusätzlich diese Zeit genommen hat und wirklich dann versucht hat, alles nochmal reinzupacken. Also es ist echt, man merkt fast nicht. Ich weiß natürlich, wo es war. Ihr habt es sicher nicht mitbekommen, hoffe ich jetzt mal. Also vielen, vielen Dank, Simon, nochmal an der Stelle dafür, dass wir das nochmal machen konnten. Ich einfach gesagt habe, ja komm, ist jetzt doof. Ist dein Problem jetzt, dass da die Technik doch mal versagen kann. Sonst, dass ihr alle neuen Folgen mitbekommt. Und zwar gibt es auch noch einen kleinen Zusatz-Snippet mit Simon in einer Woche. Zu der ganzen Unternehmenskultur, die sie bei Liefery haben. Dafür einfach auf digitalegründer.de/Abo werdet ihr direkt auf iTunes oder Spotify geleitet. Und durch das Abo bekommt ihr die Folge sofort, wenn ich auf veröffentlicht klicke. Also sofort quasi 2 Minuten später poppt es bei euch auf, ist sofort mit drin, ihr bekommt immer die aktuellste Episode.
und müsst euch nicht drum kümmern, dass ihr die Folge irgendwo verpassen würdet oder so und bekommt immer diese spannenden Interviews mit den Gästen, die noch weiterkommen. Das ist echt wahnsinnig toll, was sich da in Interviews irgendwie auch ergeben mit der Zeit. Direkt immer in eurem Podcatcher. Ich hoffe, ihr habt noch eine super tolle Woche. Eben in einer Woche dann nochmal das Zusatz-Snippet da weiter mit der Unternehmenskultur bei Leafery und was denn überhaupt Remote First bedeutet. Ciao!